Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde zu Hause am Bildschirm zur 10. Ausgabe unserer satirischen Medienshow Phrase und Antwort. Ein Jahr machen wir das jetzt hier schon. Es war ein Jahr, das für uns alle denkwürdig war. Eines der schönsten Erlebnisse unseres Lebens die letzten Monate. Es geht euch sicherlich genauso wie uns. Wir haben aber knallhart unseren Job hier gemacht, jeden Monat eine Show abgeliefert, auch ohne Live-Publikum, abgesehen von den 12 bis 14 Technikern, die hier im Raum sind. Und wenn ihr die nicht hört, dann liegt das nur daran, dass sie es nicht lustig finden, was wir machen. mit mir am Mikrofon, wie immer, der wunderbare Mike Marcinkowski. Mein Name ist Michael Wittner. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuschaut, wenn ihr Lust habt. Wir freuen uns darüber. Kommentiert gerne, wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr uns unterstützen wollt.
Dann, vor allem, wenn ihr besserer Meinung seid.
Wenn ihr besserer Meinung seid, schreibt einfach drunter, unter unsere Facebook-Stream oder wo auch immer hin, was ihr zu unserer Show denkt. Wir haben wie immer im letzten Monat von morgens bis abends sämtliche Medien Deutschlands durchforstet auf der Suche nach verbrecherischen Worten und Kommentaren und haben die gesammelt und für euch kommentiert und den Anfang bei der kritischen Auswertung unserer Medienwelt macht diesmal Mike.
Ich würde erstmal sagen, lass uns mal wenigstens symbolisch kurz ein bisschen anstoßen hier auf die zehn Jahre, wollte ich sagen, gefühlten 10 Jahre Phrase und Antwort.
Prost, ich vermute, dass auch viele am Bildschirm jetzt schon das 8. Bier geöffnet haben.
Also ihr könnt das offiziell als Grund betrachten. Man braucht ja in der Pandemie immer nur wirklich sehr oberflächliche Gründe, um endlich das nächste Getränk aufzumachen.
Ja, gestern trank ich zum Beispiel zur Feier des Mittwochs.
Ja, sowas halt. Ne? Ich habe auch schon mal einfach zur Feier des Mittags getrunken. Hey, bis Mittag schon wieder geschafft, geil. Ja, so kommt man rein. Ich möchte anfangen mit zwei Sachen, die ich irgendwie gefunden habe. Das erste ist eher eine Art Rätsel, vor allem eine Art Bildrätsel. Vielleicht können wir das mal haben. Hier, Polizei findet Waffen bei Großrazzia in Nordbrandenburg. Jetzt habe ich mich gefragt, warum ist zu dieser Nachricht ein Bus abgebildet? Ja, haben Sie die Waffen im Bus gefunden?
Ich habe auch in Nordbrandenburg noch nie einen gelben Doppelsteckerbus.
Hast du heute auch den Mittag gefeiert? können wir das Bild nochmal haben? Ich habe wirklich gedacht, okay, das ist auch noch eine interessante Frage, so ein nagelneuer Doppelsteckerbus in Brandenburg.
Die haben jetzt wirklich so Doppelstecker auch, ne? Auch so für USB und so.
Ja. Ich hab mich gefragt, okay, warum der Bus? Ne? Haben Sie den bei der Razzia gefunden? Haben Sie da drin die Waffen gefunden? Oder kann es sein, dass die Brandenburger Polizei mittlerweile so pleite ist, dass sie bei einer Großrazzia mit den Öffis ankommen müssen und einfach die ganzen Einheiten da drin waren?
Oder könnte es sein, dass der RBB so pleite ist, dass er gesagt hat, wir können uns keinen Fotografen leisten. Lass uns einfach irgendein Symbolfoto aus dem Archiv nehmen.
Wir haben kein Foto mehr von der Wanne.
Warum nicht einen gelben Doppelstockbus?
Warum nicht? Naja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant.
Weißt du zufällig, worum es ging bei dem Verbrechen? Oder? Nee. Du hast nach der Überschrift aufgehört zu lesen.
Ich habe eigentlich nach der Überschrift aufgehört zu lesen. Also richtig, also ging irgendwie um Waffen und Drogen, also worum es halt immer
was geht. Was in Nordbrandenburg halt so geht.
Die andere Sache, die ich gefunden habe, das ist hier, vielleicht können wir das mal haben, das ist jetzt aus dem Tagesschau-Corona-Ticker. Die französische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts aufgenommen. Minister hätten trotz Corona-Restriktionen in geheimen Restaurants gespeist. Mhm. Ist ein bisschen ja durch die Medien auch gegangen. Ich fand es ein bisschen sehr klischeehaft. Ja. In Berlin hast du halt illegale Techno-Partys und in Paris, Frankreich gibt es halt illegale Restaurants, ne? Underground-Restaurants. Und interessant fand ich aber dabei, kurz nachdem das hat ganz schön viel Wirbel gemacht, es gab so eine Dokumentation, wo das auch gefilmt wurde, alles irgendwie verpixelt. Und da hat ein Typ halt irgendwie gesagt, ja, ich habe hier gerade mit mehreren Ministern gegessen und das ist halt Demokratie, jeder macht, was er will, und hat dreckig gelacht. Okay. Und Dann gab es halt einen großen Aufschrei und irgendwie auch ein Twitter-Gewitter. Und dann ist kurz darauf, ist dann der Regierungssprecher in Frankreich, ein Gabriel Attal, ist dann aufgetreten, also ein Minister sozusagen, und hat gesagt, ich glaube daran keine Sekunde. Die Regierungsmitglieder hätten die Pflicht, vollkommen untadelig und vorbildlich zu sein. Na dann, wenn sie die Pflicht dazu haben, dann kann das natürlich nicht sein. Und kurz darauf ist dann der Typ, der behauptet hat, er hätte mit mehreren Ministern gegessen, ist dann an die Öffentlichkeit getreten. Es hat sich entpuppt, er ist Napoleon-Experte. Fragt mich jetzt nicht, warum das eine Rolle spielt, aber in allen Berichten stand, er ist Napoleon-Experte. Keine Ahnung. Und hat gesagt, es sei nur ein Scherz gewesen. Jetzt hat man nicht genau gewusst, was war denn der Scherz. Und dann ist halt kurze Zeit später dann Folgendes passiert. Die Polizei hat zwei illegale Corona-Dinners oder eben Restaurants auffliegen lassen mit mehreren hundert Leuten. Und dann hat sich herausgestellt, na, dass Minister da waren, war halt nur der Scherz, dass es die Restaurants gab. So. Ja, da sage ich mal, da kann man jetzt so ein bisschen ohne schlechtes Gewissen für eine Phrase, kann man dann einfach sagen, ja, die kriegen die Schnauze einfach nicht voll.
Ob sowas in Berlin auch gibt, vermutlich schon. Aber wir
gehören
wahrscheinlich nicht zu den Kreisen.
Ja, wir gehören wahrscheinlich nicht dazu. Ne? So Spinter und Platt ist wahrscheinlich dann
nicht. Ich habe immerhin vor ein paar Tagen so eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einem Insider, der mir geschrieben hat, er kennt einen Arzt, der keine Fragen stellt.
Ein guter Arzt, ja. Er kommt dann rein und hat sofort die Diagnose wahrscheinlich.
Ja, nee, es ging um Impfung, aber
ja.
Er hat dann geschrieben, will ich irgendwie nicht. Aber
ja, er sollte auch, also es ist besser, wenn er Fragen stellt, welche Impfung er hat zum Beispiel. Er weiß ja nicht, wo er die her hat. Naja, gut, das so als kleines Aperitif. Micha, was hast du denn?
Ich habe ein ganz anderes Thema bearbeitet. Und zwar habe ich, wie ich das immer mache, mein Lieblingsmagazin, den Fokus, durchgeblättert.
Fokus.
Und stieß auf einen Bericht mit dem folgenden Titel, den wir uns jetzt mal anschauen. Jedes zweite DAX-Unternehmen entscheidet sich fürs Gendern. Detaillierte Sprachregeln sollen sicherstellen, dass sich weder Kunden noch Beschäftigte ausgeschlossen fühlen.
Das möchtest du jetzt kommentieren, Michael. Du weißt, das ist eine gefährliche.
Ja, ich dachte, ich hab so die
Nachricht. Du weißt, sehr viele Linke um die 40 plötzlich aufgrund von identitätspolitischen Themen ganz komische Wege gehen.
Ja, ich wollte schon immer mal gecancelt werden, weil da ist man plötzlich in allen Talkshows. Stimmt. Nee, ich habe von einigen Leuten gehört, wir sollen nicht immer nur auf die Rechten rumhacken, sondern auch mal was anderes machen. Und Mike wird jetzt einfach den Text des Fokus vorlesen und ich gebe dazu meine unmaßgeblichen Kommentare ab.
Geschlechtergerechte Sprache wird immer wichtiger für deutsche Konzerne. Das ergab eine Fokus-Umfrage unter den Unternehmen des DAX 30. Die Hälfte aller gelisteten Firmen hat Richtlinien oder verbindliche Vorgaben für Formulierungen erlassen, die Männer und Frauen gleichermaßen, also geschlechtsneutral, adressieren. Dies kann etwa die Verwendung des Doppelpunkts MitarbeiterInnen, eines Unterstrichs MitarbeiterInnen oder der Partizipialform Mitarbeitende bedeuten.
Da ist der Fokuslesende doch ziemlich erstaunt. In einem Magazin, das sonst vor allem den älteren Herren ein journalistisches Obdach bietet, die ihren Lebensabend mit dem Zetern gegen Genderwahnsinn verbringen, wird sachlich, ja beinahe wohlwollend über den Siegeszug geschlechtergerechter Sprache berichtet. Die Redaktion des liberal-konservativen Magazins riskiert es, von einer halben Tonne erzürnter Wutbürgerpost verschüttet zu werden. Irgendetwas, Mann oder Mensch wittert es, muss hier faul sein.
11 Konzerne führen Genderschulungen durch, um ihren Mitarbeitern die neue Sprachregel nahezubringen. Zum Teil geht es dabei nicht um korrekte Schreibweisen. Bei Adidas müssen sich alle über 62.000 Beschäftigten verpflichtend mit Themen wie Vielfalt, unbewussten Vorurteilen, Privilegien und Mikroaggressionen auseinandersetzen.
Das Staunen hält an, doch zugleich meldet sich der leise Zweifel. Sprachliche Reformen müssen gewiss nichts Schlechtes sein, aber wirken sie befreiend auch dann noch, wenn sie einem vom Chef nahegebracht werden, von dem man sich nicht entfernen kann, ohne zugleich den Job loszuwerden? Ich frage mich, erfahren die pädagogisch Zwangsbeglückten bei Adidas dann gleich auch noch etwas über die Theorie des Mehrwerts, die Geschichte der deutschen Wirtschaft im Nationalsozialismus oder das Recht auf Faulheit? Oder könnten allzu viele Kenntnisse in diesen Gebieten womöglich den Betriebsfrieden stören? Werden auch die Privilegien der Vorstandsmitglieder kritisch beleuchtet? Oder käme das schon einer Mikroaggression gleich, die vom Makroboss zu ahnden wäre?
Die VW-Tochter Audi sorgt seit März mit einer Unternehmensrichtlinie für eine wertschätzende Ansprache aller geschlechtlichen Identitäten, also auch von Menschen, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau bezeichnen wollen. Auf VW-Konzernebene wird ein Arbeitskreis demnächst das Thema anpacken. Der Grund ist unter anderem der Facharbeitermangel und die Sorge ums Arbeitgeberimage.
Ich habe mich schon immer gefragt, wie es eigentlich dem Kapitalismus gelingt, bis heute zu überleben. Obwohl es doch schon längst Che Guevara-T-Shirts, Punkrock und kapitalismuskritische Aufsätze in der Zeit gibt. So langsam ahne ich es. Womöglich gibt es unter denen, die unsere herrschenden Verhältnisse verteidigen, nicht bloß verkalkte Opas, die öffentlich jeden Fortschritt als Niedergang verfluchen. Neben ihnen arbeiten vielleicht noch ein paar geschicktere Leute, die wissen, dass es viel besser ist, den Fortschritt stattdessen fest in die Arme zu schließen. So umfangen ist er nicht nur gebremst, er lässt sich auch ausquetschen, notfalls sogar ersticken. Der schlaue Unternehmer weiß, dass sich die frisch entdeckte Vielfalt der Geschlechter nicht zurück ins alte Schema von echtem Mann und treuem Weib pressen lässt. Er macht also die Not zur Tugend und die Kapitulation vorm Geist der Zeit zum Profit. Die frustrierten alten Säcke sterben ohnehin demnächst, aber die jungen Leute sind das Menschenmaterial der Zukunft. Die Diversität als Wettbewerbsvorteil. Wenn sich sexuelle AbweichlerInnen in der Firma wertgeschätzt fühlen, arbeiten sie tüchtiger für den Aktienwert und die Schätze des Chefs. Vielleicht bietet Mercedes demnächst Modelle mit einem Genderstern auf der Motorhaube an. Gemobbt werden in den Konzernen Minderleister und Querulantinnen von nun an nur noch streng unabhängig von ihren sexuellen Vorlieben. So bleibt auch das Arbeitgeber-Image glänzend, wie eine Anzeige im Hochglanzmagazin. Die KundInnen der kommenden Generation, die ihren Erweckungsstolz gerne auch beim Konsum mästen wollen, sorgen für wachsenden Profit. Sie dürfen gerne eine liquide Geschlechtsidentität haben, solange sie zugleich auch finanziell flüssig sind. So wie einst Coca-Cola die Hippies im Werbespot für den Weltfrieden singen ließ, um Koffeinbrause abzusetzen, werden nun queere Modelle in die Schaufenster gestellt. Aber noch haben sich nicht alle deutschen Großkonzerne zur Vielfalt bekehrt.
Reserviert zeigt sich Heidelberg Zement. Unser Ziel ist es, Sprache nicht zu verkomplizieren, heißt es dort. Auch bei Bayer und Merck ist das Gendern derzeit kein Thema. BMW will auf Sternchen und Unterstriche verzichten. Ähnlich wie Wettbewerber Daimler hofft der Autobauer auf eine baldige Entscheidung des Rates für deutsche Rechtschreibung.
Es gibt also noch Zweifler. Aber auch die würden sich einer offiziellen Anweisung am Ende beugen. Denn so sehr die deutschen Unternehmer stets ihre Freiheit verteidigen, gehört es doch auch zu ihrer guten Tradition, dem Befehl zu folgen, der von oben kommt und im Namen der deutschen Nation spricht. Ich habe Freundinnen und Freunde, die von der Bedeutung des Genderns für die Geschlechtergerechtigkeit zutiefst überzeugt sind. Und andere Freundinnen und Freunde, die das Gendern für bevormundend und sprachlich verkehrt halten. Auf welche Seite soll ich mich in diesem erbitterten Streit schlagen? Ich wage kaum es zu sagen. Ich ergreife die Partei der Leute, die diesen Streit für nicht gar so wichtig halten. Nur Leute, die den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen, können auf die Idee kommen, die Gesellschaft ließe sich mit den Mitteln der Zeichensetzung umwälzen. Eine Sprachreform, von der wir im Fokus lesen, ist jedenfalls ganz sicher keine Revolution, vor der sich die Mächtigen fürchten. Umgekehrt halte ich auch die Warnung für ein wenig überzogen, der Gender-Asterisk werde für die deutsche Sprache zum Todesstern. Sich beim Schreiben und Sprechen Gedanken darüber zu machen, ob man auch alle Menschen erreicht, ist keine Zumutung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich wünschte, alle nutzten die Sprache einfach so, wie es ihnen das eigene Gefühl und Gewissen eingeben, ohne andere zu irgendetwas zwingen zu wollen. Und was soll man nun überhaupt von einer Diversität halten, die sogar von Kapitalisten gepredigt wird? Es geht mir mit ihr ein bisschen wie mit Frauen bei der Bundeswehr. Natürlich fühle ich mich verpflichtet, die Gleichstellung von Soldatinnen zu befürworten. Aber noch lieber wäre es mir dann doch, stattdessen würde der ganze Laden dicht gemacht. Mit den Fabriken könnte man dann, anders als mit den Waffen, vielleicht sogar etwas Nützliches anfangen.
Das wäre der Moment für Applaus eigentlich, aber den haben wir jetzt nicht, das ist schon zum Einjährigen.
Ich spüre karmisch, dass aus ganz vielen Wohnungen in Berlin jetzt gerade.
Ich glaube aber auch einige Stirnrunzeln bestimmt. Das ist ja was du zuletzt angesprochen hast, da kann man ja, hast du ja selber gesagt, da gibt es dann sehr unterschiedliche Meinungen, auch im linken Spektrum, sage ich mal. Ne? Ja. Ich habe als nächstes noch etwas, ja, auch sehr, sehr Interessantes gefunden. Ich lese einfach mal direkt was vor, ohne vorher was dazu zu sagen. Ich fange eigentlich mal sozusagen einen literarischen Drop-in und gucken, wie die Stimmung ist. Jetzt ist die Zeit, hervorzutreten mit neuen Ideen und Projekten, mit neuen Visionen und auf neuen Wegen, die jeder für sich entscheiden kann. Wir müssen nicht mehr weiter auf eine Regierung schielen, deren Zeit abgelaufen ist. Wir brauchen auch nicht an alten Regeln und Gesetzen festhalten, wenn diese für uns keine Relevanz mehr besitzen. Wir können unser Leben und diese Welt neu denken, können neu entscheiden und somit die Dinge endlich auf breiter Linie voranbewegen. Wir sind die Vielen. Daher dürfen wir auch die Macht der Selbstbestimmung, der Selbstverantwortung und unseres Schöpfertums wieder zurück an uns nehmen und mutvoll, klar und voller Tatenkraft unsere Schritte auf die neuen Wege lenken, die sich längst geöffnet haben. Wonach hört sich das für dich an?
Das erinnert mich so ein bisschen an den jungen Anselm Lenz vom Rosa-Luxemburg-Platz.
Okay, oder? Interessant. Ich hätte auch, es hat so ein bisschen, also es hat was vom revolutionären Aufruf einerseits. Zumindest aber so eine Motivationsrede für Anarchisten könnte es zumindest sein, ne? AnarchistInnen.
Ja, aber für Anarchisten, die nicht sehr schlau sind, vielleicht.
Ja, also erstmal ist das ja relativ allgemein gehalten, aber ja, dein Misstrauen ist verständlich, irgendwas ist daran faul. Es kommt aus dieser Zeitschrift, die ich gerne heute vorstellen möchte, aus dieser Zeitschrift, können wir das bitte einmal haben.
Lebensgeist.
Entdecke Magazin.
Bewusst ja. Sein.
Entdecke bewusst sein. Wie können wir all das verkraften? Diese Großschreibung ist, darauf mache ich schon mal aufmerksam, das kommt öfter noch vor. Es ist so ein bisschen die Vertelegramisierung oder die Verkommentarisierung von Printmedien sozusagen. Und ich muss aber sagen, ich weiß.
Wo nimmst du das her? Wo hast du das her? Gibt es das im Zeitschriftenladen?
Ja, also im virtuellen Zeitschriftenladen habe ich es jetzt irgendwie vor allem gehabt. Können wir das Bild nochmal haben? Hier, wenn man sich die Überschriften anguckt, ne, alles tritt nun ans Licht, spirituelle Perspektive 21, steh still, lausche auf das, was kommt, was das wohl ist. Channeling Sabine Richter, der Holunder und seine Kraft. Astrologie bis zum Sommer 21. Also es ist ganz offensichtlich so ein ESO-Magazin. Aber ich finde, das, was ich gerade vorgelesen habe, hat mich doch ein bisschen überrascht. Also weil das klang jetzt nicht völlig daneben, wenn man es aus dem Kontext reißt. Und das fand ich auch eine interessante Erfahrung, dass etwas besser wird, wenn man es aus dem Kontext reißt. Ja. Aber fangen wir von vorne an. Ich will ein paar Sachen. Also ich habe überlegt, was nehme ich jetzt, um diese Zeitschrift vorzustellen, das Lebensgeist-Magazin. Und es gab sehr viel. Es war eine wahre Wundertüte. Ich hätte unglaublich viel nehmen können. Hier irgendwie, wenn man in den Inhalt guckt, wirklich interessante Sachen. Quantenhomöopathie, ne? Also physikalische Erklärung der Quantentheorie. Ich habe reingeguckt und es, also ich hatte gehofft, dass da vielleicht was steht. Jetzt wird ja langsam angefangen, habe ich gehört, dass einige von den, ja, sage ich mal, alternativmedizinisch angehauchten Leuten, vor allem homöopathischen Leuten, besorgen sich jetzt zum Teil Impfstoff, um den zu homöopathisieren.
Also sie verdünnen ihn dann noch.
Sie verdünnen ihn, bis nichts mehr davon drin ist. Nur noch die Information sozusagen in diese kleinen Zuckerkügelchen gelangt und dann nehmen sie ihn und dann gehen sie davon aus anscheinend, dass die schädlichen Wirkungen weg sind. Wobei mir jetzt noch nicht klar ist, wie sie die schädlichen von den positiven Informationen trennen und die dann in die Kügelchen kriegen. Aber ich bin Laie. Und da hatte ich, also wäre ein interessantes Thema auch. Anderes Thema hier stand vorne ja auch schon, Pflanzen-Channeling. Ja, Pflanzen-Channeling, schwarzer Holunder, Medium Sabine Richter, wir erhalten nähere Informationen zum Holunder und welche Kräfte diese Pflanze besitzt, um uns zu dienen. An dem Punkt fällt auch auf, also eigentlich der Holunder unten, also ein Druckfehler und ein Rechtschreibfehler, und ich muss sagen, in diesem Magazin gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Rechtschreibfehler, und wenn ich das merke, ich habe in so ziemlich jedem Post, den ich absetze, einen Rechtschreibfehler. Und wenn mir das schon auffällt, also ich bin wirklich nicht eine Person, die da irgendwie empfindlich wäre, aber das ist schon sein. Es sind unglaublich viele Rechtschreibfehler. Also für ein Lektorat hat das Geld nicht gereicht. So viele Kunden haben sie anscheinend nicht. Oder denken so, das ist mein Style. Was ich auch noch interessant hätte gefunden, um das noch irgendwie kurz zu erwähnen, ist dann unter dem Titelthema Healing. Steh still, lausche auf das, was kommt. Chi-Horsing. Seelische, körperliche und psychische Disharmonien werden im Training mit Pferden sehr schnell deutlich. Pferde zeigen den Menschen wie keine anderen Tiere auf, welche Probleme es dabei gibt. Chi-Horsing. Hätte ich auch sehr interessant gefunden. Ich habe mich aber für zwei andere Texte entschieden, und zwar den anderen Text.
Es ist genau mein Ding. Also es schön, ist, dass du sowas rausgesucht hast. Ja. Es ist, sowas begeistert mich immer unglaublich.
Genau, ich habe mich für andere Sachen entschieden, also für zwei andere Titel, und zwar einmal eben Nun kommt alles ans Licht von der Herausgeberin dieser Zeitschrift. Das ist diese nette Dame.
Ah ja.
Frau Andrea Constanze Kraus. Ist die Herausgeberin, und sie ist eine sehr nachdenkliche Frau. Sie hat ein Editorial geschrieben, und von der stammt auch dieser Artikel, eben der Leitartikel sozusagen. Und im Editorial geht es ihr viel um die Freiheit, also so ein bisschen Joachim Gauck.
Das ist so ein Trendbegriff gerade, Freiheit. Das ist
Trendbegriff, genau. Gauck
Daniel
hat,
Kehlmann,
hat
Constanze.
Ach, der auch, ja. Also Gauck hat ihn damals ja eingeleitet, ja, und jetzt entfaltet er sich langsam, so Gaucks Freiheitsbegriff auch. Sie sagt halt auch im Editorial schon, wahre Freiheit ist das Gut, groß geschrieben. Sie schreibt wirklich sehr oft groß. Wahre Freiheit ist das Gut, das wir uns nun tunlichst zurückerobern müssen. Wahre Freiheit will heißen, ich selbst entscheide, was mit meinem Körper geschieht. Ich selbst bilde mir eine Meinung zu den Dingen, die gerade weltweit laufen. Ich selbst will leben, wie ich es für richtig halte, ohne Reglementierungen, ohne Kontrollzwänge und ohne stete Überwachung. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, Eremitenleben im Wald. Dann hat man mit so zivilisatorischen Problematiken wie Reglementierung halt weniger zu tun. Aber
es ist schon ein ernstes Problem. Also
es ist schon ernstes.
Ich habe jetzt auch was ganz Krasses gehört. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, Mike. Es gibt sogenannte Gesetze.
Nein.
Und denen musst du gehorchen, selbst wenn du mit denen nicht einverstanden bist. Ist das eine Diktatur oder was?
Also so funktionieren Diktaturen auch, ja. Das kann man schon sagen. Ja.
Lies mal weiter, was
Frage Frau ist. Ja, sie macht aber einen Vorschlag. Wir erinnern uns, ja, Wege, die sich aufgetan haben. Und es geht dann so ein bisschen in die Richtung, wie du sagst, da muss man drüber nachdenken. Was braucht es jetzt? Es braucht viele aktive Herzen und starke Seelen, die an das Gute groß glauben, es beabsichtigen und durch ihre Fokussierung einen Wall der Liebe errichten in dieser Welt.
Einen Wall
der Liebe. Ich finde es großartig. Es kommt direkt nach Barrikade der Hoffnung. Das ist super. Das ist der Hammer.
Schützengraben des Friedens.
Genau. Alle unsere guten Ideen der Liebe und des freiheitlichen und friedvollen Miteinanders fließen hier zusammen und strömen dann Welle um Welle, es sind immer Wellen, Welle um Welle ins morphische Feld aus. Schlachtfeld hätte ich jetzt eigentlich, ins morphische Schlachtfeld aus. Aber nicht nur das. Im Zuge des Anstieges der kollektiven Verbindung und Vernetzung, Klammer auf, gleich intensiver Informationsfluss und Austausch, Klammer zu, sowie des erweiterten Bewusstseins von viel mehr Menschen als bislang, wird alles, groß geschrieben, ans Licht kommen, was versteckt, verdeckt und vergraben wurde. Das satanische Dunkel. Und ausgerechnet, das hat sie jetzt nicht groß geschrieben.
Das satanische
Dunkel hat sie nicht groß geschrieben. Das ist doch jetzt irgendwie verpflichtend, wenn man schon so viel groß schreibt, das satanische Dunkel. Das hat mich ein bisschen geärgert.
Man kann ja schwer was dagegen einwenden, ne? Also es ist
naja, ich weiß nicht. Also wenn irgendwas,
Wer hat schon für das satanische Dunkel, würde ich sagen. Also wenige,
wenn das satanische Dunkel an sich kommt, ist es ja aber eigentlich nicht mehr das satanische Dunkel.
Also ich nicht. Ich bin gegen das satanische Dunkel.
Okay, ja, weil ich finde, also der Logik, also da kann man drüber diskutieren. Ne? Also wenn das Dunkle ans Licht kommt, dann ist es nicht mehr dunkel.
Die Natur steht über der Logik, Mike.
Ja, aber noch andere Dinge. Denn pass auf.
Frag mal das Gänsehündchen nach der Logik.
Nur das Herz sieht was und so weiter. Ne? Hier, ja, sie geht auch also noch weiter darauf ein, das satanische Dunkel. Das Internet, das ist auch so ein Satz, also wenn ein Satz mit das Internet anfängt, sind zwei Wege. Irgendwie. Sie geht folgenden. Das Internet ist längst voll mit Informationen, Bildern, Videos und Beweisen zu zahllosen Verbrechen an unseren Kindern, an der Menschheit und an Mutter Erde. Das Internet, immer eine gute Quelle für seriöse Informationen.
Und das Internet ist aber jetzt voll, ja?
Das ist auch bald voll, da passt bald nichts mehr rein. Ja? Der Großteil der Leute glaubt tatsächlich, dass das alles nur Verschwörungstheorien sind. Auch das hat man von Seiten des Deep States geschickt verdreht. Dun, dun, dun. Also für mich war das jetzt ein bisschen befreiend, dass sie das jetzt so geschrieben hat. Jetzt ist ihr Weltbild geschlossen, meins ist wieder rund, nach diesem kurzen Ausflug in, naja, selber irgendwas machen. So, und das sind natürlich dunkle Perspektiven. Was braucht man da?
Erleuchtung, das Licht, den Tunnel ins Licht oder Holunder-Tee.
Pass auf, ich verrat's dir. Was braucht man? In so einer Situation. Kann man das Bild haben? Nee. Das andere? Na? Klappt das? Das ist Nummer 2.6, ja. Ja. Da ist es. Was man jetzt braucht, die Welt braucht jetzt powervolle Männer, die sich für das Gute einsetzen und die Vision der neuen Erde ins Leben bringen. Dafür braucht es Mut, Klarheit und Tatkraft. Ja. Aber auch empathisches Feintuning, damit die Saat gedeiht und jeder seinen Platz findet. Wir zeigen dir hier Ideen für die passende Ausrüstung. Und dann kommt halt einfach Werbung. Also das satanische Dunkel bekämpft man. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie mit Kreuz und Weihwasser, was oder Meditation, Tee. Stattdessen können wir es nochmal haben.
Hier
mit Regenjacken, Wanderschuhen,
mit Alu,
Hemd, Kannen. Kinderfreies Hemd und so.
Okay, Alu-Kanne kann ich noch verstehen.
Alu ist ein bisschen wie Silber irgendwie.
Ist dein Holunder-Tee wenigstens gegen die bösen Strahlen geschützt?
Ja, das stimmt. Ja, ich fand's geil. Also das war ja so ein bisschen, ja, auch auflockernd, hoffnungsgebend.
Aber was mich hoffnungsvoll stimmt, können wir es nochmal sehen, das Bild ist, dass Rassismus ist
ja,
auf jeden Fall nicht das Problem. Ne? Also es ist, die Weisheit ist für alle Hautfarben da.
Warten wir mal ab. Aber ja, die Anzeige ist auf jeden Fall divers gehalten, wenn auch. Ja, also Männer, ne? Es sind die Männer, die dann doch irgendwie, also die Frau hat es analysiert, die Redakteurin und die Powermänner, die bekämpfen dann das satanische Dunkel mit Patagonia-Jacken und Wolfskin-Stiefeln.
Im Wald.
Gut, nach diesem kleinen auflockernden Ausflug habe ich noch den anderen Artikel daraus gesucht. Ja. Dieser andere Artikel ist aber auch, hat eine tröstende Message und man, also erstmal die Message und dann von wem sie kommt. Bitte mal das Bild. Die tröstende Message. Was Neues? Oh, habe ich mich verklickt? Ja! Die gute Message. Die Illuminaten haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen.
Von Jan van Helsing.
Ja, dazu gleich mehr. Ich finde den Spruch allein aber schon geil, weil das wurde mir immer zu meiner Spinnenangst früher gesagt. Und die haben viel mehr Angst vor dir, als du vor denen.
Man sagt das auch über Wölfe in der Lausitz.
Stimmt, über Wölfe in der Lausitz sagt man auch. Ja, aber es gilt wohl auch für Illuminaten. Ja, die haben viel mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Ja, und wie du schon sagst, Jan van Helsing. Das erste Mal, als ich von Jan van Helsing gehört habe, ist über 20 Jahre her. Irgendeine Mitschülerin ist damals angekommen, meine, sie hätte so Bücher von einem gewissen Jan van Helsing, der wüsste so total viel. Und die Bücher wurden dann ja auch irgendwie verboten. Und hat sie tatsächlich also irgendwie was davon erzählt. Und ich dachte, die tickt halt nicht ganz richtig. Und der ist ja total eingeweiht, der hat krasse Sachen rausgefunden. Und ich finde es hart erstaunlich. Dieser Mann, Jan van Helsing, seit über 20 Jahren verrät er die Pläne und Geheimnisse der mächtigen Geheimbunde und einflussreichen Familien und so, die es jetzt gibt. Und er ist immer noch da. Er ist nicht verschwunden. Er wurde nicht ausgeschaltet. Das frage ich mich auch. Also genau, es ist ja auffällig. Aber wahrscheinlich ist es so, wenn er jetzt verschwinden würde oder erschossen würde oder halt Unfall, keine Ahnung, wo bist du in das Kreuz gefallen, sorry, dann wäre das wahrscheinlich eine Bestätigung, dass seine Thesen richtig sind.
Oder Mike, mein Verdacht, er steckt mit drin.
Oh, sehr interessant. Sehr interessant. Das können wir nachher nochmal diskutieren. Also wenn, dann hätte er sehr geschickt von sich abgelenkt. Also für alle Leute, die Jan van Helsing nicht kennen oder nicht mal von ihm gehört haben. Jan van Helsing ist so eine Art Baron Münchhausen unter den Verschwörungstheoretikern. Ja? Also der schafft es noch.
Ein unseriöser Verschwörungstheoretiker, willst du davon sagen?
Nein, nicht unseriös. Nein, aber er hat wirklich viel, der schafft es wirklich. Also ich möchte gleich nämlich aus diesem Text, der gleich kommt, vorlesen.
Also Erich sehen. Von Däniken
er
distanziert sich von
ihm. Erich von Däniken findet also Jan van Helsing manchmal ein bisschen krass. Und Jan van Helsing hat natürlich, wann, wenn nicht 2021 oder 2020 war es schon auch, wäre eine gute Zeit für ein Revival für Jan van Helsing. Und er hat ein neues Buch, er hat letztes Jahr schon ein Buch rausgebracht und jetzt hat er nochmal ein neues Buch rausgebracht und das sieht so aus. Handbuch für Götter. Egal, was die Illuminaten vorhaben, was ist dein Plan?
Schon wieder diese
Großschreibung. Auch groß geschrieben wieder, ja, das ist einfach, das setzt sich durch. Ich glaube, das hat einen Wiedererkennungswert, weil in den Telegram-Gruppen und so ist das ja auch immer so oder in den Kommentaren. Und ich finde, egal was die Illuminaten vorhaben, was ist dein Plan? Das klingt so ein bisschen nach so Coaching, Management, Motivationstraining für.
Sorge dich nicht um die Illuminaten, lebe.
Ja, sorge dich nicht um die Illuminaten, lebe, genau. Handbuch für Götter. Und es ist in dem Magazin, wir befinden uns immer noch in dem Magazin, ist eben ein kleiner Auszug von Jan van Helsing abgedruckt. Und also er stellt sein Buch vor, selber. Und ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen, ein paar von diesen Sachen, also ich habe einfach ein paar Auszüge zusammengestellt aus diesem Text, den er halt dort vorträgt, als Teaser für sein Buch. Und ich möchte euch das jetzt als kleine Märchenstunde vorlesen. Micha, bist du bereit? Sitzt du gut?
Ich bin bereit, ja.
Okay. Die Geschichten von Baron van Helsing. Auch ein bisschen wie Captain Blaubeer, aber den will ich eigentlich lieber da rauslassen, weil den mag ich sehr gerne. Jetzt sagen wir Baron van Helsing. Liebe Leserinnen und Leser, es ist sicherlich nicht an Ihnen vorübergegangen, dass wir in einer bewegten Zeit leben. Ich sage nur Corona. Könnte einem aufgefallen sein. Wenn man ein normal denkender und fühlender Mensch ist, scheint man seinen Augen nicht mehr zu trauen, wenn man sieht, was sich auf der Welt gerade abspielt. Wir leben in einem Irrenhaus, so möchte man meinen. Alles, was man als Recht und Ordnung von Kindesbeinen angelernt hat, wird auf den Kopf gestellt. Meine lieben Leserinnen und Leser, es geschieht nie etwas zufällig. Was geplant ist, wird nur nicht allen mitgeteilt. Aber ich kenne den Plan derjenigen, die das initiiert haben. Das, was wir jetzt erleben, ist der Beginn dessen, was wir in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament finden. Es steht aber auch in den Prophezeiungen des Islam, wir finden es im Buch Mormon oder bei den Mayas und bei all den Sehern der letzten 100 Jahre, Irlmeier, Mühlhiesel, blinder Jüngling von Prag und so weiter. Nun werden Leser, die meine bisherigen Bücher nicht kennen, meinen, was schwafelt der Hellsehen da? Ich weiß nicht, ob es nur die Leute sind, die die Bücher nicht kennen. Was schwafelt der Hellsehen da, ja? Ich selbst weiß seit Mitte 2019 von zwei deutschen Milliardären.
Die Aldi-Brüder.
Von zwei deutschen Milliardären. Einer bezieht meine Unsterblichkeitspille von mir. Das für 2020 etwas Schlimmes zu erwarten ist. Die Erkenntnis, die Illuminaten sind kurz vor ihrem Ziel. Es geht um einen Great Reset der bestehenden Weltwirtschaftsordnung. Diese Eliten wünschen sich eine Art ökosozialistischer Planwirtschaft unter dem Dach der UNO.
Jetzt wird's vernünftig.
Jetzt ist es vernünftig. Ja? Man muss zugeben, es ist schon echt genial geplant. Nachdem sich Donald Trump wiederholt geweigert hatte, den Iran anzugreifen und auch nicht Russland oder Nordkorea, blieb der Krieg aus. Also musste man sich etwas anderes einfallen lassen. Plan B. Corona. Und ich gebe zu, sie haben es brillant eingefädelt. Man fährt die Weltwirtschaft gegen die Wand, bereinigt die Erde gleichzeitig von überflüssigen Menschen, nutzlose Esser, bringt die Zwangsimpfung, den Chip, 5G und den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit großen Schritten voran und will zudem eine Weltregierung durchdrücken. Und das Ganze unter dem Deckmantel einer linksgrünen Gesellschaftsform. Wer keine Maske trägt oder den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht einhält, wird bestraft. War Ihnen bekannt, dass die Überwachung einer Person per Satellit den Mindestabstand von 1,5 Meter erfordert, damit diese Person von einer anderen unterschieden werden kann? Just saying. Nicht Barack Obama, Donald Trump oder Joe Biden regieren die mächtigste Nation der Welt, sondern superreiche Familienclans. Es handelt sich bei diesen alten Familienclans, die ich in meinen Büchern als Illuminaten bezeichnet habe, die aber auch Schattenregierung, Hintergrundmächte oder Deep State genannt werden, um einen Zusammenschluss der reichsten Familiendynastien der Welt in Verbindung mit alten Adelshäusern, Privatbankiers wie Rothschild, Warburg, Schilf oder Strukturen wie die Jesuiten, die weltweit vernetzte Hochgradfreimaurerei oder den Vatikan. Mhm. Diese Elite, wie sie sich selber sehen, arbeitet seit 200 Jahren sehr zielstrebig an ihrem Baby, einem Welteinheitsstaat mit einer globalen digitalen Währung, seit 200 Jahren, mit einer globalen digitalen Währung, einer Weltreligion mit absoluter Überwachung, Mikrochip und Smartphone, okay. Einem Weltmensch vermischt.
Weltmensch vermischt. Mhm.
Und mit ihnen selbst als rassisch reiner Herrschaftskaste, welche die am Ende massiv dezimierte Weltbevölkerung dann robotergleich am Leben lässt. Seit 200 Jahren arbeiten sie an diesen technischen Neuerungen. Und all das hatte ich bereits vor 26 Jahren beschrieben, als es noch nicht mal Smartphones gab. Ein Hellseher geradezu. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg mit sich und ihrem Inneren beschäftigt haben, die meditieren, fasten, beten, auf eine bewusste Ernährung Wert legen, bei Krankheiten nach der Ursache suchen und sich teilweise selbst behandeln, die viel lesen und sich in geistigen Dingen bilden. Auf der anderen Seite haben wir den rein äußerlich orientierten Menschen, den Exoteriker, dem vor allem sein Geld, sein beruflicher Erfolg, sein Auto, Haus, Sexualität, Urlaub, Fußball und Feiern wichtig ist.
Boah,
und widerlich. Der bei Problemen zum Arzt, zum Psychologen oder sonst wohin geht und hofft, dass dieser ihn von seinen Problemen befreit. Er sieht keine Veranlassung darin, bei sich selbst nach der Ursache zu suchen und bleibt an der Oberfläche des Lebens. Das sind diejenigen, die in der Corona-Krise am meisten leiden, denn sie verstehen die Welt nicht mehr. Das waren jetzt Auszüge aus dem neuen, also dem nicht neuen Gedankengebilde des Baron von Helsing und seinem Buch, das Handbuch für Götter.
Kommt mir vieles bekannt vor.
Ja. Und wenn man aber so denkt, ja, dann findet man relativ schnell auch gute neue Freunde. Ja, Leute, die klarkommen in der Corona-Krise. Zum Beispiel er hier.
Ja,
ja hier Adita Hildmann, Treffen mit Jan van Helsing. Und das Erschreckendste an diesem Bild ist, was drunter steht. Ich schreibe auch bald an meinem Buch. Attila Hildmann will ein Buch schreiben. Ach du Scheiße. Oh Gott. Und ich habe mich auch gefragt, oder ist das vielleicht so ein Bild, wo man sagen kann, ein weiterer glücklicher Kunde meiner Unsterblichkeitspille? Ich, keine Ahnung. Vielleicht nimmt Attila Hildmann auch die Unsterblichkeitspille. Buch,
ja. Gott sei Dank. Weiß er nicht, wie rum man die Kugelschreiber hält.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, am interessantesten hat er, wenn er diese Unsterblichkeitspille von Van Helsing nimmt, frage ich mich nämlich ganz eindeutig, oder bleibt diese Frage stehen, hat er sie vor oder nach seinem Durchdrehen genommen? Gibt es einen Zusammenhang? Ist interessant. Das war jetzt im Magazin. Das Lustige ist, ich möchte dann zu dem Magazin noch die letzte Seite zeigen, und zwar das Impressum nach all dem, was wir jetzt über dieses Magazin gehört haben. Können wir das bitte einmal zeigen? So. Da steht hinten in den Hinweisen am Ende des Magazins: Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Ja, wow.
Jeder Mensch trägt für sich selbst Verantwortung und sollte daher auch entscheiden, professionelle therapeutische Hilfe eines Arztes oder Heilkundigen in Anspruch zu nehmen, falls es die jeweilige Situation verlangt. Ich sag mal, wenn man schon in seine Zeitschrift am Ende sowas reinschreiben muss, dann ist man sich wahrscheinlich durchaus bewusst, welche Gefahren das birgt, was man da abdruckt.
Ich bin enttäuscht. Also als du das Anfangs-Editorial vorgelesen hast, dachte ich noch, das ist wirklich ein ziemlich gutes Medium.
Ja, das ist mal so kurz linksesoterisches
Medium. Und vor allem auch für Freiheit steht, weil Freiheit ist eigentlich so ein Begriff, den kann man nicht oft genug sagen.
Ja. Ne? Wenn du dreimal hintereinander sagst, steht ja auch ein Gauk neben dir.
Joachim Gauck denken und seine Liebe zur Freiheit. Ja. Oder auch Hitler zum Beispiel, der auch Mein Kampf oft über die Freiheit geschrieben hat. Gut, aber das war wirklich sehr gut. Also sehr erfrischend auch,
danke,
was man
danke.
Da mal gehört hat.
Beziehungsweise, also ich glaube, dieses Buch, das kaufe ich mir und oder auch nicht.
Vielleicht stellen wir das dann, stellen wir auch solche Bücher dann mal bei den nächsten Shows einfach mal vor.
Ja, das stimmt, Wir müssen noch einen Weg finden, wie wir da rankommen, ohne Geld zu bezahlen. Ich sehe es nicht ein, den Leuten.
Ja, vielleicht können wir sie einfach auch spielen.
Ja.
Dann kommen wir jetzt schon zu etwas anderem. Also ich würde das jetzt schon davon abheben wollen. Es ist auch ein Mann, der uns beschäftigt, auch den wir durchaus kritisch einordnen, der aber vielleicht doch, sagen wir mal, eine Vernünftigkeitsstufe über Jan van Helsing steht, obwohl ich nicht sicher bin, ob er nicht mittlerweile auch zur Unsterblichkeitspille greifen würde. Es ist eine neue Episode unserer beliebten Reihe Bolzenschuss, die sich beschäftigt mit den Twitter-Aphorismen, den Twitter-Sprüchen des emeritierten Medienwissenschaftlers Professor Norbert Bolz, der sehr prägnant konservative Positionen auf Twitter zur Geltung bringt. Mike wird wie immer die Aufgabe übernehmen, wenn er denn den Text auch hat oder wenn er vom Bildschirm abliest, diese Tweets vorzutragen. Und ich habe meine spontanen Gedanken, die mir bei der Lektüre dieser Tweets gekommen sind, auch aufgeschrieben. Fangen wir einfach mal an mit dem ersten Tweet von Norbert Bolz.
Der Teufel ist ein alter, weißer Mann.
Bolz weiß das offenbar, weil er ihn jüngst wieder einmal besucht hat. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, wieso sein Gesicht immer so aussieht, als wäre es frisch geröstet worden. Oder ist er etwa selbst? Nein, das will ich einfach nicht glauben.
Ich habe während des Corona-Jahres noch einmal meine Lieblingsromane gelesen und muss entsetzt feststellen, die ganze Weltliteratur ist sexistisch und rassistisch.
Norbert, verzweifle nicht. Vielleicht enthält die ganze Weltliteratur doch noch ein bisschen mehr als nur deine paar Lieblingsromane.
Man sollte mit historischen Vergleichen ja vorsichtig sein, aber vieles erinnert an die Selbstzerstörung der Weimarer Republik.
Wenn es um die Weimarer Republik geht, sollten Liberal-Konservative vielleicht die Füße ein bisschen stillhalten. Denn ihr Beitrag zu deren absichtsvoller Zerstörung war recht groß, auch wenn sie die ganze Sache im Nachhinein gerne zur Selbstzerstörung umdeuten möchten.
Seit es kein Proletariat mehr gibt, ist die Linke auf der Suche nach den Erniedrigten und Beleidigten.
Wenn man sich gar nicht mehr aus Zehlendorf herausbewegt, dann kann man wohl wirklich glauben, es gäbe kein Proletariat mehr, das erniedrigt und beleidigt wird. Professor Norbert Bolz ist um seine Seelenruhe zu beneiden. Wenn er sich jetzt noch dazu überwinden könnte, nie mehr ins Internet zu gehen, dann wird er bald davon überzeugt sein, dass es auch keine Linken mehr gibt.
Ohne Patriotismus degeneriert die Demokratie zu einem Schlachtfeld von Gruppeninteressen.
Mit dem Patriotismus hingegen kann eine Gruppe ganz gemütlich herrschen, indem sie ihr eigenes Interesse allen anderen als patriotische Pflicht verkauft. Die Fahne ist ein Vorhang, hinter dem sich Drecksgeschäfte gut verbergen lassen.
Eigentum und Liebe sind die Garanten der Freiheit.
Da passt es ziemlich gut, dass für rechte Männer ihre Frauen auch eine Art Eigentum sind. Das garantiert den Männern die Freiheit, auch in Liebesdingen zu machen, was sie wollen.
Frauen, die gegen toxische Männlichkeit kämpfen, bekommen genau die Männer, die sie sich wünschen. Das ist ihre Strafe.
In Wahrheit wünscht sich Norbert Bolz natürlich, er wäre die Strafe, die aufbegehrende Frauen bekommen. Ich fürchte nur, die Frauen würden die faltige Männlichkeit von Norbert Bolz nicht toxisch, sondern lächerlich finden.
Gleichstellung und Quote. Keine Dialektik der Welt kann das mit Freiheit und Demokratie zusammendenken.
Die bayerische Dialektik offenbar schon. Die quotierte Gleichstellung von Franken, Oberbayern, Niederbayern und Schwaben ist dort seit Jahrzehnten geübte Praxis. Allerdings kann man daran zweifeln, ob im Freistaat Bayern wirklich die Demokratie herrscht.
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind Nebensache, wenn es um den großen Kampf gegen Kapitalismus, Imperialismus, Rassismus und Sexismus geht.
Das kann man auch anders sehen. Ich würde fast meinen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Hauptsachen sind, wenn es um den großen Kampf gegen Kapitalismus, Imperialismus, Rassismus und Sexismus geht. Denn mit all diesen kann es jene nicht geben.
Je härter der kapitalistische Wettbewerb, desto unwahrscheinlicher, dass Frauen benachteiligt werden.
Wenn Frauen in den alten Fabriken von Manchester nur halb so viel wie Männer verdienten, obwohl sie auch 12 Stunden am Tag schufteten, dann lag das also daran, dass der Kapitalismus noch nicht hart genug war. Und das, obwohl es gewiss auch damals schon genügend Bolze gab, die vom Schreibtisch aus mehr Härte angemahnt haben.
Eine Politik, die die Natur des Menschen verändern will, erkennt man daran, dass sie leugnet, dass es eine Natur des Menschen gibt.
Und diese scheußliche Politik hat leider auch noch Erfolg. Seit die Sklaven nicht mehr glauben, dass sie von Natur aus Werkzeuge ihrer Herren sind, wollen sie plötzlich mitreden.
Der synodale Weg und die Kirche von unten markieren den absoluten Nullpunkt des Christentums.
Nein, es könnte schon noch schlimmer kommen. Man stelle sich nur vor, irgendein ärmlicher Typ von ganz unten würde auftauchen und gegen die herrschenden Priester behaupten, er bringe das wahre Wort Gottes. Dann wäre das Christentum erst wirklich am Ende.
Kapitalismuskritik ist die eleganteste Methode, wenn man davon ablenken will, dass man vom abgezweigten Profit lebt.
Eine erstaunliche Einsicht. Ich glaubte bislang, Kapitalismus sei die eleganteste Methode, vom abgezweigten Profit zu leben. Aber will hier womöglich Professor Bolz ablenken? Davon etwa, dass er von der Pension eines Systems lebt, das er unermüdlich kritisiert?
Nur in einer Neidgesellschaft kann es für Herrn Spahn zum Problem werden, dass er sich eine Luxusvilla leisten konnte.
Schau an! Wenn es um das Recht geht, ohne Neid und Misstrauen im Luxus leben zu dürfen, solidarisiert sich Norbert Bolz sogar mit den Regierungspolitikern, denen er sonst vorwirft, sie würden Deutschland in den Untergang treiben. Man muss eben Prioritäten setzen.
Das Problem des Klimawandels kann man, wenn überhaupt, nicht politisch, sondern nur technisch lösen.
Dann müssen wir ja nur noch darauf warten, bis sich die richtige Technik endlich dazu entschließt, sich selbst gegen den Klimawandel einzusetzen. Die Weltrettung kann so einfach sein, wenn man nur genug Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Maschinen aufbringt.
Im Zentrum der Idee von Freiheit steht die abweichende Meinung.
Genauer gesagt, da steht die abweichende Meinung von Norbert Bolz. Meinungen, die von der abweichenden Meinung von Norbert Bolz abweichen, haben für Norbert Bolz hingegen mit Freiheit nichts zu tun. Sie sind mindestens totalitär.
Jemanden zum Schweigen zu bringen, ist plump. Viel subtiler ist es, nicht zuzuhören, also nicht das Sprechen zu verhindern, sondern die Kommunikation.
Oder anders ausgedrückt, wer es sich nicht zur Pflicht macht, den Worten von Norbert Bolz regelmäßig zu lauschen, erweist sich als Feind der Redefreiheit.
Wir sind so tief in den Kampf um die Freiheit der Meinung verstrickt, dass sich die Frage nach der Wahrheit gar nicht mehr stellt.
Das ist gut beobachtet, aber liegt die Schuld dafür womöglich auch zu einem klitzekleinen Teil bei jenen Rechten, die jede Kritik als Angriff auf ihre Meinungsfreiheit abwehren? Aber diese Frage ist vermutlich auch selbst schon wieder ein Versuch, einen freiheitlichen Denker mundtot zu machen. So bleibt die Wahrheit unbekannt.
Besorgte Frage: Wird es jetzt noch einen Münsteraner Tatort mit Professor Börne geben?
Das ist in der Tat fraglich. Denn Jan-Josef Liefers muss, seit er mundtot gemacht wurde, so viele Interviews geben und Talkshow-Auftritte absolvieren, dass ihm fürs Drehen von Fernsehkrimis kaum noch Zeit bleibt.
Bald werden wir prüfen können, ob es stimmt, dass Gott denen, denen er ein Amt gibt, auch den Verstand gibt.
Dass Gott denen, die ihr Amt verlieren, den Verstand nimmt, wissen wir schon ziemlich sicher. Spätestens seit Norbert Bolz aus seinem Professorenamt entlassen wurde und sich in den lauten Ruhestand begeben hat.
Ah, es ist, der Typ ist schlimm, aber ich wünsche mir mittlerweile trotzdem, dass er nicht aufhört, damit ich weiterhin deine Antworten darauf hören kann.
Ja. Ich glaube, du hast noch einen Abschluss.
Ich habe noch einen kleinen, also im Grunde ist es einfach nur ein kleines, wir sind am Ende, Leute, und ja, jetzt kommt Walpurgisnacht, 1. Mai und viele Demos sind angemeldet. Unter anderem eine große Querdenker-Demo, QuerdenkerInnen, würde ich jetzt sagen. Querdenker nennen die sich aber selber Querdenker-Demo.
Querdenkende.
Querdünkende. In Lichtenberg und.
In Lichtenberg, echt?
Oder? Lichtenberg. Anders haben sie irgendwie keinen Platz mehr gekriegt, anscheinend. Aber da gab es eine ganz gute Nachricht zum Thema Querdenker-Demo hier. Dass wir zum Schluss keine Teilnehmer beim angekündigten Corona-Protest in Berlin.
Keine. Das ist ein bisschen wenig.
Es haben sich dann in der Friedrichstraße versammelt, aber hier bei der groß angemeldeten Demo war einfach kein Schwein.
Ja, ich denke, die wurden alle verhaftet und in
Nee, es sind dann, Lager es gibt tatsächlich auch so ein
gebracht.
Wie Video, wie da irgendwie zwei Querdenker aus oder drei, fünf, keine Ahnung, aus Dortmund oder so, glaube ich, stehen und tatsächlich weinen.
Stell dir mal vor, du bist
eigentlich einen Tag nach Berlin gefahren. Ja, genau, die waren halt völlig durch. Die denken wirklich, die Diktatur fängt jetzt an und keiner ist da, um es zu verhindern. Die sind völlig völlig fest.
Nur sie als Einzige sind durchgedrungen.
Genau. Und ja. Aber wir hoffen einfach, bei der nächsten Show können wir eine ähnliche Überschrift für die Querdenker-Demo am 1. Mai vorstellen. Oder zumindest eine mit Wasserwerfern.
Das ja, auch Och, ob Quer- oder Diagonaldenker, wir sind für alle offen. wir werden uns mit allem beschäftigen, was im nächsten Monat passiert. Und wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Wenn ihr wissen wollt, wann wir wieder am Start sind, vielleicht gibt es ja ein Wunder und wir dürfen irgendwann doch mal wieder live auftreten, dann sagen wir euch natürlich auch Bescheid. Folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei YouTube, bei Spotify, bei Ich glaube, wir sind vielleicht sogar bei MySpace. Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber es könnte
StudiVZ.
Sein.
Bei ich habe keine Ahnung.
Wir freuen uns, wenn ihr uns da besucht und abonniert und danken euch fürs Zuschauen. Wir danken den Kollegen hier, den 14 Technikern, die gerade anwesend sind im Franz-Mehring-Platz 1.
Vielen Dank.
Ich danke der Amsel, die ganze Zeit gesungen hat, während wir hier die Show gemacht haben. Das klang sehr schön. Ich mag Amseln. Habt noch einen schönen Abend.
Habt noch einen schönen Abend. Werdet nicht verrückt. Michael Bittner.
Mike Marcinkowski. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.